dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe früher viel mit den Schweden zu tun gehabt, mit den gläubigen Christen in Schweden, muss ich sagen. Bischof Bogiertz, das ist ein geistlicher Vater von mir, hat ja auch manche Bücher geschrieben, der tauchte in meiner Predigt noch zweimal auf, aber ich fange schon mal mit ihm an. Bogiertz, G-I-E-R-T-Z, Bo am Anfang, wie so mancher Fußballtrainer jetzt hier in Deutschland. Fange auch mit Bo an, dem Vornamen. So, und da lernte ich dann, was man machen muss als Pastor, um die Gemeinde richtig zu erreichen mit dem Wort Gottes. Und dann erzählten mir die Schweden, das musst du so machen. Du musst deine Predigt in drei Teile teilen. Erster Teil ist für die ganz weit draußen, die null Ahnung haben, nichts. Die wissen nichts vom Glauben. Zweiter Teil ist für die, die schon Ahnung haben, die schon angesprochen sind, die sich schon erweckt fühlen. Erweckt fühlen. Der dritte Teil, das ist für die, die sich schon Christen nennen. Christen nennen. Gut. So, jetzt habe ich hier drei Teile und ich verbinde den Teil 2 und den Teil 3. Teil 1 gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr sonst hier heute Morgen hergekommen wärt, wenn ihr nicht schon irgendwo eine Ahnung hättet vom Glauben und von Jesus. Also, Teil 2, ihr wisst ein bisschen was. Oder Teil 3, ihr wisst schon die ganze Menge. So, nun geht's los. Da ist die Religionsstunde und eine Lehrerin unterrichtet die Kinder und erzählt von der Berufung der Jünger und sagt ihnen, Petrus war ein ganz einfacher Fischer. Aber als ihn der Herr rief, ließ er seinen Beruf im Stich und wurde, da rief Uwe dazwischen, Polizist. Die Lehrerin wundert sich so ein bisschen, so steht das nicht in der Bibel, glaube ich. Wie kommst du denn da drauf? Ja, Jesus hat doch zu ihm gesagt, von nun an sollst du Menschen fangen. Also nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen fangen. Also es geht nicht um den Polizisten, es geht um Petrus, den Jesus mit so viel Vertrauen ausgestattet hat, dass er ihn zum Menschenfänger, Menschenfischer gemacht hat. Um diesen Petrus geht es hier und da lesen wir die Verse aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 31 bis 34 und wir stehen vor Gottes Wort auf. Petrus, ja, es geht jetzt los mit Simon. Simon, Simon, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Ja, er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Nun danke ich dir, Herr, für dein Wort und bitte, dass du es uns lebendig machst und dass du unsere Herzen anrührst. Amen. Die Predigt hat drei Teile. Das erste ist, Christen sind gefährdete Leute. Christen sind gefährdete Leute. Es gibt Gefährdungen von außen, die kennen wir. Wenn die Asylanten zu uns kommen, die geflohen sind vor der Willkür des Staates, und da könnte ich eine lange Liste jetzt aufmachen und erzählen, wer ist die Nummer eins und wie weit geht das und wie viele Hunderte, Tausende von Menschen werden verfolgt um Jesus Christus willen. Aber es gibt auch Gefährdungen von innen. Das Lebensgefühl, das viele haben, die sich bedroht fühlen und die wissen, wenn ich mich jetzt zu Jesus bekenne, in dieser Familie, dann bin ich weg vom Fenster hier. Dann muss ich meine Familie verlassen. Und da hätten dem Petrus eigentlich die Ohren klingeln müssen, als Jesus ihn anspricht und mit seinem alten Namen anspricht, Simon, Simon. In Deutschland sind das ja fast unbekannte Dinge, von denen die Bibel hier erzählt. In Deutschland, da tippt man sich doch höchstens an die Stirn, wenn einer sagt, ich gehöre zu Jesus. Wahrscheinlich weiß man gar nicht, wie gefährdet man ist. Gefährdet. Ich habe angefangen, eben Christen sind gefährdete Leute. Also als Jesus den Simon anspricht, Simon Petrus, mit dem Namen anspricht, den er trug, bevor er zum Petrus wurde, bevor er sich bekehrt hat. Gefährdet ist ganz offensichtlich der Petrus durch den Simon, das heißt der neue Mensch, zu dem Jesus ihn gemacht hat, durch den Alten, den er noch mit sich herumträgt. Gefährdet sind wir immer durch uns selbst. Woran hängt denn unser Glaube? An unsere Erziehung, an uns selbst, an unsere Begeisterung für Jesus, an unserem Enthusiasmus, an unserem Gewissen, das wir in uns tragen und doch wechselhaften Einflüssen ausgesetzt ist, an der frommen Ader, an der frommen Großmutter, an den Scheinen, die man kriegt, wenn man zur Kirche kommt, zur Taufe, zur Konfirmation oder auch vom Finanzamt. Es gibt keine Garantie für die Ewigkeit, kein Garantieschein. Und deshalb warnt Jesus hier aus Sorge und aus Vorsorge und aus Fürsorge. Er warnt damals den Petrus und heute uns. Und du kannst in der 10. Generation Christ sein und bist trotzdem gefährdet. Du kannst damit tausendfache Erfahrungen gemacht haben, auch mit Jesus, die tollsten Erfahrungen, und bist trotzdem gefährdet. Es gibt noch einmal keinen Garantieschein für die Ewigkeit. Und Petrus war viel dichter, als wir es zu irdischen Zeiten sein könnten, bei Jesus. Und deshalb sagt er: Herr, wie kannst du mir so etwas sagen? Ich bin doch bereit, für dich ins Gefängnis zu gehen. Ich bin doch bereit, für dich in den Tod zu gehen. Egal, was kommen mag, ich stehe zu dir, auf mich kannst du dich verlassen. Petrus hört einfach nicht, was Jesus ihm sagt. Es gibt einen schlimmen Verlust der Hörfähigkeit. Nicht, dass unsere Ohren das nicht aufnehmen würden, sondern dass es uns nicht ins Herz geht, dass wir nicht in der Lage sind, zu verstehen, was Jesus uns sagen will. Wie ein Kieselstein im Wasser. Jahrelang rauscht das Wasser an ihm vorbei. Und wenn er dann aufgeschlagen wird, ist der Kieselstein von innen immer noch knochentrocken. So kann man auch in einer Kirche sitzen, Jahr um Jahr. Und ich habe mich oft gewundert, wie Menschen jahrelang zur Kirche gehen können und das Evangelium immer noch nicht verstanden haben, höchstens mal rausgehört haben, ihr müsst euch noch etwas anständiger benehmen. Aber dass es auf eine Lebensgemeinschaft mit Jesus ankommt, die alleine die Möglichkeit hat, uns zu bewahren vor dem Bösen, uns gefährdete Leute durchzutragen, das ist nicht verstanden worden. Deshalb ist das zweite Punkt, das war jetzt der erste Punkt. Die Christen sind gefährdete Leute. Und der zweite Punkt heißt, Bekehrung tut Not. Frage, was ist Bekehrung? Du willst mich wohl bekehren? Wir kennen das, das ist ein schimpfliches Wort. Bekehrung ist im biblischen Sinn ein wunderschönes Wort. Es heißt Umkehr, Umkehr, Umkehr zu Jesus, weg von uns selbst, hin zu Jesus. Und das sagt Jesus dem Petrus, du musst umkehren zu mir, wenn du dich dermal einst bekehrst. Wenn du mal irgendwann umkehrst zu mir. Und da kann sich der Petrus doch eigentlich nur an den Kopf fassen und sagen, ja Herr, ich bin doch bei dir, Tag und Nacht bin ich bei dir. Ich bin dir gefolgt, ich folge dir Tag und Nacht. Ich bin dir auf dem Wasser entgegengekommen, auf dem Wasser hier. Ja. Alle anderen sind im Boot sitzen geblieben. Ich habe dich in Caesarea Philippi als den Christus bekannt. Das hat sonst keiner getan. Und Jesus sagt zu ihm, du wirst dich noch einmal bekehren müssen. Also ich sehe daraus ganz deutlich, dass Jesus sagt, Bekehrung ist kein einmaliger Akt. Bekehrung ist ein Lebensvollzug. Das müssen wir immer wieder tun, uns zum Herrn hinwenden. Also Trotzdem scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Ist er nicht bekehrt? Ganz sicherlich hat er gute Vorsätze gehabt. Hervorragende Ideale, Jesus nachzufolgen bis in den Tod. Aber wenn er nach diesen Vorsätzen, nach diesen Idealen, nach der Nacht, die jetzt folgen wird, hätte beurteilt werden müssen, er wäre gewisslich verloren gewesen. Denn es stimmt ja, noch in derselben Nacht wird er den Herrn dreimal verleugnen. Und dann kräht der Hahn, ihr wisst, weshalb die Kirchen oft einen Hahn ganz oben haben, deshalb, um uns daran zu erinnern, wie es Petrus gegangen ist. Der war draußen, hat dreimal Jesus verleugnet. Und deshalb haben wir den Hahn immer vor uns. Er soll uns ermahnen, dass es uns nicht so geht wie Petrus. So, und bei Petrus kräht der Hahn. Und Petrus weiß und erkennt auf einmal, als der Herr ihn ansieht, ich habe ihn verleugnet. Und er geht hinaus und weint bitterlich. Da bekehrt sich der ganze Petrus und nicht nur ein Teil von ihm. Ich weiß nicht, wie viele gute Vorsätze du dir für dein Leben gemacht hast und immer wieder machst. Leute, die in die Kirche gehen, haben auch in der Regel gute Vorsätze und ich achte das hoch. Aber wenn wir an unseren Vorsätzen gemessen werden, dann sind wir immer verloren. Ich werde meine eigenen Vorsätze nicht halten. Unser ganzes Wesen, unsere ganze Ich-Haftigkeit muss erlöst werden, nicht nur ein Teil davon. Welche Möglichkeiten haben wir denn sonst, einen solchen Schritt zu umgehen und nicht den ganzen Menschen von Jesus erlösen zu lassen? Noch einmal, der Bischof Bogiertz erzählt in seinem Buch »Und etliches fiel auf den Fels« zu dieser Petrusstelle, da hat er geschrieben, es gibt die Möglichkeit, das ist eine andere Möglichkeit, wie bei Judas. Judas geht weg, er verlässt Jesus, er geht in den Tod. Und wer Jesus verlässt, geht immer in den Tod. Immer. Denn Jesus ist das Leben. Und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wir bilden uns ja manches ein. Aber in der Regel ist das alles, was wir uns einbilden, nur Selbstbetrug. Wir nennen dann das auf einmal Recht, was für Gottes Wort Unrecht ist. Und dann ist auf einmal alles in Ordnung. Das erinnert an das Märchen von dem Bauern, der in den Wald ging, um Holz zu schlagen. Dazu nimmt er eine Messleine mit. Und dann stellt er fest an der Messleine, dass auch die längsten Hölzer im Wald immer noch zu kurz sind. Und schlau wie er war, nahm er die Axt und hackte von der Messleine einfach etwas ab. Und siehe da, alle Hölzer passten. Und die Brücke sollte auch passen, hat natürlich nicht gepasst. Selbstbetrug. Und da sagt der Bischof Bogiertz, es gibt zwei untrügliche Merkmale dafür, ob der Maßstab Gottes für uns, der Maßstab, nach dem wir gerichtet werden, verändert worden ist. Das eine Merkmal ist, wenn wir uns gut vorkommen und wir meinen, wir könnten vor Gott damit bestehen. Und dann sehen wir, der Maßstab ist verändert worden. Und dann bleiben wir bei unserer eigenen Selbstgerechtigkeit stehen und nicht bei der Gerechtigkeit, die Gott alleine schenken kann. Und das andere Merkmal ist, wenn wir Gottes Wort zwar lesen, aber das, was Gottes Wort Unrecht nennt, auf einmal Recht nennen. Bei beiden Merkmalen merken wir, dass wir Gottes Maßstab verändert haben. Wie also? Wie Judas? Oder den Maßstab ändern? Nein, die einzige Möglichkeit ist die Bekehrung, die echte, die Umkehr, die ganze Umkehr zu Jesus. Und ich empfehle dringend, wenn ihr nachher nach Hause geht, dass ihr euch das ganze Kapitel noch einmal anguckt, das ganze Kapitel noch einmal lest, Lukas 22, wie das ist, als Jesus den Petrus anguckt, als der Hahn dann kräht, du wirst mich dreimal verleugnen. Tja, da ist die Lösung und damit geht es los. Wer sich den Augen des Herrn nicht entzieht, der wird auch immer merken, wo er falsch liegt. Wir haben einen lebendigen Gott und er schweigt nicht. Und er wird mit Liebe, nicht brutal, den Finger auf unsere wunden Stellen legen. Ein Blick hat genügt. Ein Blick von Jesus zu Petrus. Und Petrus hat gewusst, wer er ist. Er hat sich erkannt im tiefsten seines Herzens, wer er wirklich war, und hat sich nichts mehr vorgemacht. Nicht mehr er, der große, streitbare Kerl, der für Jesus durchs Feuer geht. Der kann nur noch heulen. Es gibt ein heilsames Erschrecken, das notwendig ist für die Ewigkeit. Und dieses Erschrecken führt vielleicht auch hinein in die Tränen. Aber das sind von Gott gewollte Tränen. Das sind selige Tränen. Und wohl dem, der sie schon einmal bei Gott hat ausheulen können. All die Enttäuschungen, die er Gott zugefügt hat, all das, wo er Christus nicht nachgefolgt ist, dass er das einfach weggeweint hat, wegweinen können vor Gott, da braucht sich niemand zu schämen. In meinem Schreibtisch, in meinem Arbeitszimmer, habe ich immer eine Packung Tempotaschentücher liegen, weil in der Seelsorge auch immer geweint werden kann. Das darf sein. Und manchmal brauchen wir das. Wenn wir dann weinen können, das tut dann richtig gut. Richtig gut. Wir leben aus der Gnade unseres Herrn. Und das Einzige, was dann noch verlangt ist, ist, dass wir offen sind für den Herrn, für sein Handeln, für seine Gnade, dass er uns seine Gnade täglich neu wieder schenken kann, dass wir vor ihm zerbrechen können, aber von ihm wieder aufgebaut werden. Damit das nicht falsch verstanden wird, ich meine nicht das äußerliche Scheitern, überhaupt nicht. Ich wünsche jedem jeden Erfolg, so viel wie möglich, aber ich wünsche auch jedem, dass er, so wie er ist, vor Gott erkennt, dass er vor ihm nicht bestehen kann und an sich selbst scheitert, so wie Petrus hier scheitern musste an sich selbst. Und dann zu erfahren, durch all das Böse deines Lebens hindurch, durch all das Scheitern hindurch, da ist ein Herr, der mit uns geht, dem wir alle Bereiche unseres Lebens geben dürfen. Da ist ein Herr, der nicht ein bisschen geistliche Kosmetik betreiben will, um nicht nur ein paar hässliche Dinge in unserem Leben auszubügeln oder wegzunehmen, sondern ein Herr, der uns von Herzen lieb hat und den ganzen Menschen meint. Manche muss unser Herr zu richtig großen Sündern machen. Ich spreche damit ein gefährliches Wort nochmal. Manche muss unser Herr erst zu richtig großen Sündern machen. Unser Herr selbst macht niemanden zum Sünder. Aber er lässt es manchmal zu, dass einer tief in Sünde fällt. In grobe Sünden manchmal, damit die Sicherheit unserer Selbstgerechtigkeit zerschlagen wird. Und manche lässt er an ihrer Sünde fast verzweifeln. Dann, wenn niemand mehr vor Augen steht als Jesus allein. Das hat die Reformation gesagt. Weil wenn heute jemand kommt und sagt, das ist ganz anders, dann ist er nicht mehr im Sinne des reformatorischen Christentums Jesus allein. Ich muss dazu eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte, ist wenige Jahre alt. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe in die Medienwelt, in Politik und Kirche in den USA und weltweit. Einer der einflussreichsten, smartesten, erfolgreichsten US-Evangelikalen wurde überführt, seit Jahren mit einem homosexuellen Callboy verkehrt und dabei Drogen genommen zu haben. Die absolute Sensation, die in dieser Nachricht liegt, ist leicht nachvollziehbar, weil die Welten, die in ihr vorkommen, so scheinbar absolut getrennt sind. Hier die gute, reine, saubere Welt des strahlenden Christen und fünffachen Familienvaters, Pastor der erfolgreichen New Life Megachurch in Colorado Springs, Vorsitzender der National Association of Evangelicals, das entspricht ungefähr in Deutschland der Evangelischen Allianz, auf Du und Du mit dem amerikanischen Präsidenten, einflussreicher Kämpfer für Familie und Moral und gegen Homosexualität. Und diese blitzsaubere weiße Weste stößt auf die dunklen Anklagen eines homosexuellen Callboys. Es folgt ein kurzer Leugnungsversuch und dann das Eingeständnis, ja, ich bin ein Sünder. Ich habe betrogen, ich lebe in zwei Welten. Und seine Gemeinde entlässt ihn. Die fromme Welt ist entsetzt, klar. Liberale feiern Feste und die Konservativen sitzen im Jammertal. Eine weiße Weste wurde beschmutzt, ein hochkarätiger Heuchler enttarnt. Eigentlich wissen wir ja seit Luther, dass Christen immer simul justus et peccator sind, also immer gerecht, gerechtfertigt durch Jesus, unseren Herrn, und gleichzeitig Sünder, simul justus et peccator. Und deshalb wissen wir auch eigentlich, dass auch in der frommen Arena nur gerechtfertigte Dauersünder spielen, die Vergebung bleibend nötig haben und sich ein Leben lang im Kampf mit den verschiedensten Versuchungen befinden. Die vom Teufel ihr ganz spezielles Programm persönlich angepasste Raffinesse verordnet bekommen, mit dem er sie lahmlegen und schwächen kann. Zum Beispiel auch dadurch, dass er ihnen immer wieder die Neuigkeit einredet, wie schuldig, sündig und verdorben sie sind, was ja eigentlich schon allen bekannt ist, weshalb sie sich auch als Christen untauglich empfinden. Und das ist nur was für Fromme und zum Top-Kandidaten für ein Doppelleben werden. Dass wir uns klar sind und klar machen, dass jede Predigt von einem aktiven Sünder gehalten wird, dass gute Taten aus Händen von Sündern kommen und dass Sünder zu guten Worten und Taten fähig sind. Alle unsere Leiter, Vorbilder, Helden, Bischöfe und Pastoren sind Sünder und haben ihr gerüttelt Maß am Sumpf und Kampf im Leben. Gordon MacDonald hat in einem klugen Kommentar einmal von dem Terroristen in uns gesprochen, der uns ständig zur Sünde verführen will. Und er redet von der Horde Wildpferde in uns, in unserem Inneren, die ständig ausbrechen wollen. Und wohlgemerkt, dieser Terrorist, diese Wildpferde, das sind wir selbst. Das ist das Personal unseres inneren Kampfplatzes, ein Teil von uns. Nein, niemandem ist damit gedient, wenn Sünde verharmlost wird und die Waffen gestreckt werden, weil wir meinen, der Kampf sei unwichtig und sowieso nicht von uns zu gewinnen. Wir sollen wachsen, wir sollen reifen. Und je älter wir im Glauben werden, desto mehr wachsen wir darin auch. Das kann uns trösten. Gelegentlich liest man ja so Alarmmeldungen in der frommen Presse. 20 oder 50 oder wie viel Prozent aller Männer sind pornosüchtig, hängen fest im Internet, sind gefährdet. Ob das stimmt oder nicht, wir lesen es und müssten eigentlich sofort abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, du. Ihr seid es, aber wir zählen nicht so. Denn Sünder sind immer nur die anderen. Probleme haben die anderen. Die richtig schlimmen Sünden haben die anderen. Ich natürlich auch. Aber das weiß ja keiner. Auch ich bin nur ein Sünder, klar. Und deshalb müssen Leute wie wir erwischt werden, weil unsere Sünde in der Dunkelheit blüht. Und dann sind wir wieder alle erstaunt und flüchten schnell vor der Sünde und reinigen sich. Dann haben wir wieder die weiße Weste. Henry Newman, der katholische Priester, der wunderbare Bücher geschrieben hat und sich offensichtlich zeitlebens mit seinen homosexuellen Neigungen herumgequält hat, sagt, die größte Gefahr im geistlichen Leben ist nicht Erfolg oder Popularität oder Macht, das ist die Selbstablehnung. Unsere weiße Weste bekommen wir von Jesus. Das ist das Gute, an der guten Nachricht. Da heißt es, frei zu sein von der Sünde. Deshalb können wir frei leben. Trotz aller gemeinen Unterstellungen, die mir immer so über die Lippen kommen. Trotz meiner Lüge aus Feigheit. Trotz sexueller Fluchtfantasien auf Kosten meiner langweiligen Ehe. Trotz der Suchtkäufe im Kaufhaus. Trotz der Lust auf sexuelle Entspannung im Internet. Trotz meines Gifts auf der Zunge gegen den Erfolgreichen, trotz der geklauten Parkgebühr oder der schwiegenden Einnahmen in der Steuererklärung. Tja, warum musste Petrus denn Jesus dreimal verleugnen? Warum wacht er nicht auf nach der ersten Verleugnung? Das ist menschlich. Das ist allzu menschlich. Einmal, das hätte dem Petrus ausgesehen wie ein Betriebsunfall, den er selbst reparieren kann. Das lag noch im Bereich der Möglichkeiten, diese kleinen Unfälle auszumerzen. Aber dreimal, das geht an den Nerv. Da kann man nicht mehr selbst reparieren. Da muss ein anderer ran, der davon mehr versteht als wir selbst. Da muss Jesus ran. Das war der zweite Punkt. Der erste Punkt, gefährdete Leute. Der zweite Punkt, Bekehrung tut Not. Und nun der dritte Punkt, vielleicht der schönste Punkt überhaupt. Jesus gibt uns nicht auf. Er gibt uns nicht auf, so wie Petrus nicht aufgegeben hat. Er sagt zu Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das heißt doch, ich habe für dich gebeten, bevor die böse Situation da war. Und ich wünschte, ich könnte das dolmetschen. Aber das ist so wie immer, wenn man anfängt, von der Gnade Gottes zu sprechen, dann gerät man ins Stottern. Ich stottere jetzt von der Gnade Gottes. Herr, du hast für mich gebetet, bevor ich dich verleugnete. Du hast für mich gebetet, bevor meine Worte andere verletzten. Du hast für mich gebetet, bevor mit mir die Triebe durchgingen. Du hast für mich gebeten, bevor ich das krumme Geschäft gemacht habe. Du hast für mich gebeten, bevor der Zweifel kam. Du hast für mich gebeten, bevor der Zorn mich blendete, bevor ich dem Tratsch erlag, bevor mich die Lüge gefressen hat, bevor ich dich vergaß. Das hast du alles vorher gewusst und hast mich nicht fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Du hast für mich gebeten, vorher und während. Herr, wie schlimm muss das für dich sein, zusehen zu müssen, wie wir dich verleugnen. Und Herr, wie schlimm muss das für dich sein, jetzt schon zu wissen, wann und wie oft wir dich noch enttäuschen, betrügen und verraten. Ich schäme mich, Herr, deine Liebe zu enttäuschen. Ich möchte das nicht, aber ich halte mich fest an deinem Wort. Ich habe für dich gebeten. Das ist es. Da hängt es. Da hängt alles fest. Oder wir sind haltlos. Wir haben etwas in der Hand. Und das ist das Wort von Jesus. Sonst nichts. Sein Wort, das für uns birgt. Das hat er gebeten beim Vater. Und dieses Wort wirkt. Denn der Vater verschließt sich nicht dem Sohn. Dieses Wort hat Gewicht. Das macht uns sicher. Das macht uns stark. Ich will dich durchtragen. Sein Wort ist das. Und Jesus lässt uns nicht. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, aber ich wünsche dir diese Erfahrung, dass er für dich gebeten hat, dass er dich in der Hand hat, dass er stärker ist als der Teufel und dass er mit seinem Gebet dich dem Teufel noch aus dem Rachen reißen kann. Wir sind befreite Leute. Das tut gut. Wir brauchen uns dessen nicht zu schämen. Das dürfen wir auch voreinander zugeben. Wir sind alle gleich, wir sind alle Sünder, einer wie der andere. Aber trotz unserer grau-weißen Weste dürfen wir wissen, die Weste, die Jesus uns gibt, die hat er gereinigt, die ist weiß. Alles andere hieße, die Sünde ernster nehmen als die Gnade. Das heißt, dem Teufel in die Hände spielen und ihm wunderbare Steilvorlagen zum Schuss in unser Herz zu geben. Das tut gut, das entkrampft. Dass ein anderer, einer, der mehr Macht hat als wir und der besser mit uns umgehen kann als wir selbst, das ist Jesus und das macht frei und froh und ich wünsche euch diese Fröhlichkeit. Das hat Konsequenzen, natürlich. Denn da bleibt es nicht bei einem irgendeinem privaten Christsein, sondern jetzt sagt Jesus zu Petrus, wenn du dich mal bekehrst, dann geh hin und stärke deine Brüder. Wenn Gott dich so nimmt, wenn er dich so scheitern lässt an dir selbst, wenn du bei ihm unter seiner Gnade, an seinem Kreuz wieder Frieden gefunden hast, dann macht er dich auch stark. Stark genug, nicht nur für dich selbst. Vielleicht kommt dir das jetzt ganz unwahrscheinlich vor. weil du große Schwierigkeiten hast mit dir selbst. Aber wenn Jesus stark macht, dann macht er stark nicht nur für dich selbst, sondern auch stark genug für andere. Wir sind in unserer Zeit so viele. Es sind so wahnsinnig viele, viele schwach, ganz schwach. Es wird sicherlich nicht besser. Unsere Zeit ist nicht so. Und unsere kranke Gesellschaft produziert laufend kranke Menschen. Aber werde du stark durch Jesus. Du brauchst ihn. Und dann lass dich gebrauchen durch ihn. Weil er dich hält, wirst du stark. Amen.